Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu Staffel 2 von Kill Around the World.
Juhu!
Yes! Wie wir das letzte Mal schon angekündigt haben, gehen wir jetzt wieder von A bis Z, aber dieses Mal nicht nach Ländern, sondern nach Mordwaffen. Und ein Zufallsgenerator hat für den Buchstaben A die Mordwaffe, ein Klassiker, die Axt ausgewählt.
Ein Klassiker.
Yeah.
Ja, und ja, ich habe Fakten, ne? So wie auch in Staffel 1 gibt es wieder zu jeder Mordwaffe Fakten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt jedes Mal gleich gestalten werde oder immer unterschiedlich. Ich glaube einfach je nachdem.
Jacqueline's Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Wenn wir heute an eine Axt denken, sehen wir meistens ein schlichtes Werkzeug. Dabei begleitet uns die Axt schon viel länger, denn sie gehört zu den frühesten Erfindungen der Menschheit. Die ersten, in Anführungszeichen Äxte, waren einfache geschlagene Steine mit einer scharfen Kante, benutzt vor Hunderttausenden von Jahren. Der wirkliche Fortschritt kam dann, als Menschen begannen, solche Steine mit einem Griff zu verbinden. Damit entstand die erste richtige Axt. Sie war stabiler, effektiver und ideal, um Bäume zu fällen, Holz zu spalten und all die Arbeiten zu erledigen, um später Hütten, Feuerstellen oder Boote bauen zu können. Der älteste bekannte Fund einer solchen Axt stammt aus Australien und ist fast 50.000 Jahre alt. Von Anfang an war die Axt ein unverzichtbares Werkzeug, aber auch mehr als das. Viele Kulturen nutzten sie nicht nur im Alltag, sondern auch in Ritualen oder auf dem Schlachtfeld. Mit der Zeit entstanden unzählige Varianten: Steinäxte der Frühzeit, schwere Felläxte, breite Spaltäxte, feine Zimmermannsäxte. Jede Form verrät etwas über die Aufgaben und Bedürfnisse ihrer Zeit. Ich habe dann noch nach einer Statistik gesucht, wie viele Menschen weltweit durch eine Axt ums Leben gekommen sind. Hätte mich interessiert, ob jetzt durch einen Unfall oder durch ein Verbrechen. Und obwohl Äxte in Mythen und Kriminalgeschichten immer wieder auftauchen, gibt es keine weltweite Statistik darüber, wie viele Menschen tatsächlich durch eine Axt ums Leben gekommen sind. Also ich habe da leider nichts gefunden. Da hat keiner irgendwie mitgeschrieben, so Strichellisten gemacht.
Aber ich glaube auch, dass bei sowas, da greifen ja ganz viele verschiedene Statistiken. Das eine ist Holzfäller-Unfall. Das andere ist ein Mord. Das andere ist Kind.
Genau, also ich hätte es mir sicher irgendwie aufdröseln und zusammensuchen können, wenn ich sehr motiviert gewesen wäre. Aber das wäre, glaube ich, unfassbar viel Arbeit gewesen. Ja, also es gibt jetzt keine übergreifende Statistik dazu. Weil eben Tötungsdelikte global auch nicht nach einzelnen Werkzeugen erfasst werden. Also sowas gibt es halt leider oder... In unserem Fall leider
so
nicht.
Schade.
So schade. Vielleicht ist das auch ganz passend, denn trotz aller düsteren Kapitel bleibt die Axt vor allem das, was sie seit der Steinzeit ist. Ein Werkzeug zum Bauen, Schaffen und Überleben. Und dann habe ich dir dann aber noch eine kleine Kriegsgeschichte mitgebracht. Ich fand das irgendwie passend. Während einer chaotischen Schlacht soll ein russischer Soldat seine Waffe verloren haben. Um ihn herum tobte das Gefecht und aus einem großen hölzernen Schützenturm feuerten schwedische Scharfschützen ununterbrochen auf seine Kameraden. Jeder Angriff scheiterte. Der Turm hielt stand und dominierte das Feld. Der unbewaffnete Soldat suchte verzweifelt nach etwas Brauchbarem. Und dann sah er sie, eine Zimmermannsaxt, offenbar von Arbeitern liegen gelassen, die den Turm gebaut hatten. Statt sich zurückzuziehen, fasste er einen völlig verrückten Entschluss. Er rannte direkt auf den Turm zu und begann, mit der Axt wild drauf loszuhacken. Schlag um Schlag fraß sich die Klinge tiefer ins Holz. Erst unbemerkt, dann begleitet von einem unheilvollen Knacken. Als die Schweden endlich begriffen, was er tat, war es zu spät. Mit einem lauten Krachen gab der tragende Stamm nach und der gesamte Turm stürzte in sich zusammen. Das Feuer verstummte, die russischen Reihen rückten vor und der namenlose Soldat wurde zum Helden des Tages. Nicht wegen militärischer Brillanz, sondern weil er eine Axt genauso gut zu benutzen wusste wie ein Zimmermann. Eine kleine, fast vergessene Geschichte, die zeigt, manchmal entscheidet nicht die stärkste Waffe eine Schlacht, sondern das richtige Werkzeug in den richtigen Händen.
Cool.
Cool. Ob diese Geschichte tatsächlich jemals wirklich so passiert ist, weiß ich nicht. Also das ist so ein bisschen eine Mischung aus Legende und wahre Geschichte. Also diese Schlacht gab es. Das okay, ist das der wahre Anteil.
Wann haben die Russen gegen die Schweden gekämpft?
Ich weiß es nicht. Das war so ein bisschen, ja. Aber ich fand die Geschichte ganz nett. Deswegen cool. Habe ich sie dir erzählt.
Cool. Ich war sowieso gespannt, was du aus Shakis Fakten machst.
Ja, ich bin weiterhin gespannt. Also ich weiß ja nicht, was dann bei B kommt. Ich muss mir das wirklich, also bei Ländern war das ja wirklich dann einfach zum Schluss, weil ich wusste ja dann ungefähr, was auf mich zukommt und hatte dann schon so ein bisschen meinen Flow. Aber da muss ich mir halt wirklich jedes Mal wieder irgendwie überlegen, was ich dazu mache. Aber mir fällt dann schon was ein.
Also ich kann dir jetzt schon mal verraten, bei B wird es nicht ein Beil, weil das ist fast das gleiche wie eine Axt. Also es wird was anderes.
Ja, ich kann mir schon denken, was es wird.
Let's see. Es ist ein Zufallsgenerator. Vielleicht spuckt er auch komplett was Schräges aus.
Vielleicht ja auch Badebombe. Oder Badewanne.
Erschlagen in Badewanne.
Ja. Nö.
Mit Badewanne erschlagen.
Mit Badewanne erschlagen? Ja.
Oder ertränkt in Badewanne.
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja. Eben.
Gut.
Okay. Kommen wir zu unserem Fall. Und ich bin gehypt as fuck. Ich hatte 4 Fälle zur Auswahl und ich kannte alle 4 und ich mag alle 4. Also ich finde alle 4 spannend. Und ich habe dann tatsächlich, weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich, beziehungsweise hat mein Mann die Idee gehabt, ich nummeriere die. Und er hat mit einem Würfel ausgewürfelt, was für ein Fall das es werden soll. Und der Fall, der es geworden ist, ist Lizzie Borden und die Axtmorde.
Okay.
Kennst du die Lizzie Borden?
Also der Name sagt mir jetzt nichts.
Okay.
Ich bin jetzt gespannt, aber ich bin ja ganz schlecht mit Namen, also ich kann mir ja eh keine Namen merken. Ich kann mir so grad und grad deinen merken.
Danke.
Und ich bin jetzt gespannt, ob mir der bekannt vorkommt.
Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele Leute, die was in unserem Podcast hören, diesen Fall irgendwie kennen. Vielleicht auch aus der paranormalen Schiene. Okay. Wir tauchen nämlich heute ein in eine der blutigsten und zugleich rätselhaftesten Geschichten der amerikanischen True-Crime-Geschichte. Einen Fall, der sich im heißen Sommer des Jahres 1892 in einer kleinen Stadt in Massachusetts abspielt und in einem Kinderreim verewigt wurde. Und ich habe diesen Kinderreim hier. Ich werde ihn dann auch auf Deutsch übersetzen, aber nicht in einem Reim. Das habe ich versucht. Hat nicht funktioniert, aber okay. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41.
Ach du Scheiße.
Ja, nett. Also kann ich dann auch meinem Kind so vorsagen?
Zum Einschlafen.
Mhm. Ja, ja, ja.
Schön.
Aha.
Die Wahrheit ist aber, dass dieser Reim natürlich ein bisschen übertrieben ist, denn in der Realität waren es nicht 81 Axthiebe, sondern nur 29.
Eh nur.
Aber die eigentliche Frage oder die eigentliche Faszination für diesen Fall liegt gerade in dieser brutalen Diskrepanz. Denn wie konnte eine respektable, unverheiratete Dame der Gesellschaft beschuldigt werden, eine abscheuliche, beispiellose Bluttat begangen zu haben? Wir reisen zurück nach Fall River, Massachusetts, um dieses viktorianische Drama zu entwirren. Die Protagonistin unseres Falls ist Lizzie Andrew Borden und sie wurde 1860 geboren. Ihr Leben war früh von Verlust gezeichnet. Ihre leibliche Mutter Sarah starb bereits 1863. 3 Jahre später, also 1866, heiratete ihr Vater Andrew erneut eine Frau namens Abby Durfee Gray. Lizzie war im Sommer 1892, dem Zeitpunkt der Geschehnisse, 32 Jahre alt. In der Öffentlichkeit trat sie als eine fromme, wohlerzogene Dame auf und engagierte sich als Sonntagsschullehrerin in einer wohlhabenden Kirchengemeinde. Sie entsprach dem Ideal der tugendhaften viktorianischen Frau, die als moralisch rein und körperlich zart galt. Doch hinter dieser respektablen Fassade herrschte tiefe Zerrüttung und Wut. Lizzie weigerte sich standhaft, Abby Mutter zu nennen und sprach sie stattdessen nur sehr sarkastisch als Mrs. Borden an. Das Verhältnis zu ihrem Vater Andrew war ebenfalls angespannt. Einmal war sie zutiefst empört, als Andrew die Tauben köpfte, für die sie im Scheunendachboden einen Verschlag gebaut hatte. Nur wenige Tage vor den Morden hatte Lizzie das Haus noch nach einem offensichtlichen Familienstreit verlassen und war für 4 Tage in einer Pension untergekommen, bevor sie in die Second Street zurückkehrte. Das wahre Zentrum des Dramas war das Haus in der Second Street 92. Andrew Borden war reich und erfolgreich, aber bekannt für seine extreme Sparsamkeit. Er zwang seine Familie, in diesem relativ einfachen Haus im Arbeitsviertel von Fall River zu leben, während seine wohlhabenderen Zeitgenossen in den besseren Vierteln residierten. Andrew war in der Stadt unbeliebt und es gab Gerüchte, er habe Feinde. Die Spannung im Haus war immens, insbesondere zwischen den Borden-Töchtern Lizzie und ihrer älteren Schwester Emma und ihrer Stiefmutter Abby. Abby, die Andrew 1866 heiratete, war 37 Jahre alt und suchte wohl vor allem den Status und den Respekt, den Andrews Position mit sich brachte. Nur hier zur Info, die ältere Schwester Emma, die ist nach, ich weiß nicht wann, aber sie ist aus dem Haus ausgezogen, also die lebt zu dieser Zeit nicht mehr in dem Haus.
Okay.
Die Atmosphäre war so feindselig, dass sich die soziale Trennung physisch im Haus manifestierte. Das Dienstmädchen Bridget Sullivan bezeugte später, dass die Familienmitglieder nicht einmal mehr gemeinsam Mahlzeiten annahmen. Zudem reinigten die Frauen ihre Zimmer getrennt. Die Stiefmutter putzte niemals die Zimmer der Töchter und umgekehrt. Und später, als dann Emma auszog, hat Lizzie sich auch selbst weiterhin um ihr Zimmer gekümmert. Diese emotionale und räumliche Isolation ist ein Schlüssel zum Verständnis des Falls. Hätten die Bordens als normale Familie interagiert, wäre es fast unmöglich gewesen, dass der erste Mord unbemerkt blieb. Am Vorabend der Morde beherbergte das kleine Haus in der Second Street 5 Personen. Dazu gehörten Andrew, Abby, Lizzie und das Dienstmädchen Bridget Sullivan. Der fünfte und rätselhafteste Bewohner war John Winnicum Morse, der Bruder von Lizzies verstorbener leiblicher Mutter. Morse war unerwartet in der Stadt aufgetaucht, um geschäftliche Angelegenheiten mit Andrew zu besprechen. Er wurde von der Polizei schnell als Verdächtiger betrachtet, besonders weil er mit so wenig Gepäck angereist war. Allerdings gelang es ihm, ein lückenloses Alibi für die Tatzeit vorzulegen, das von den Ermittlern als absurd perfekt und überdetailliert beschrieben wurde, was die Spekulationen um seine Beteiligung beendete. Ich sage das jetzt nur dazu, weil er einer von den Verdächtigen war am Anfang, aber der ist relativ schnell von der Bildfläche verschwunden. Gerade, dass wir das abgehakt haben. Der tiefste Groll im Haus war jedoch finanzieller Natur. Andrew hatte seiner Frau Abby kürzlich einen halben Anteil an einem Haus geschenkt, in dem Abbys Schwester lebte. Dieser Vermögenstransfer hatte die Töchter wütend gemacht. Hier liegt der Schlüssel zur zeitlichen Abfolge der Morde. Und das erkläre ich dann später noch ein bisschen mehr. Nur behalten wir das kurz im Hintergrund, dass es direkt vor dem Drama einen Erbschaftsstreit gibt. Kommen wir zum 4. August 1892. Es war ein glühend heißer Donnerstag. Die ganze Familie war bereits seit mehreren Tagen krank. Einige vermuteten eine Lebensmittelvergiftung durch verdorbenes Hammelfleisch. Abby Borden hatte sogar offen ihre Angst geäußert, sie seien vergiftet worden angesichts Andrews Unbeliebtheit. Am Morgen um 7 Uhr aßen Andrew, Abby und John Morse gemeinsam. Morse verließ das Haus gegen 8.45 Uhr. Andrew ging kurz nach 9 Uhr, um Briefe zur Post zu bringen, die Lizzie ihm gebeten hatte, abzuschicken. Um 9.30 Uhr ging Abby Borden in den zweiten Stock, um im Gästezimmer, also dort, wo Morse übernachtet hatte, Kissenbezüge auf die Kissen zu ziehen. Gleichzeitig war das Dienstmädchen Bridget Sullivan draußen und reinigte die Fenster. In diesem Zeitfenster zwischen 9 und 10.30 Uhr wurde Abby Borden ermordet. Sie wurde von mindestens 19 Hieben mit einer Axt erschlagen. Andrew Borden kehrte gegen 10.30 Uhr zurück. Bridget Sullivan ließ ihn herein. Lizzie kam kurz zu ihm ins Esszimmer und versicherte ihm, Abby habe eine Nachricht erhalten und sei nicht im Haus. Andrew, müde und krank, legte sich daraufhin auf das Sofa im Sitzzimmer im Erdgeschoss, um ein Nickerchen zu machen. Kurz vor 11.15 Uhr, während Andrew schlief, wurde auch er ermordet. Er erlitt 10 Hiebe und war laut Zeugenaussagen später kaum wiederzuerkennen. Lizzies Alibi für diese entscheidende Zeit war die Suche nach sogenannten Irons, also Angelsenker in der Scheune im Hof. Ich bin kein Angelfan oder kenne mich da aus, aber das ist halt irgendwas, was man für den Angelausflug braucht.
Okay, aber da hat sie keiner gesehen wahrscheinlich.
Nö. Sie behauptete, sie habe 15 Minuten lang in der Scheune nach den Geräten für einen geplanten Angelausflug gesucht. Die Ermittler hielten dies sofort für unglaubwürdig. Der Scheunenboden war staubig und wies keine Fußspuren auf. Außerdem war es an diesem Tag so stickig heiß, dass niemand unnötig länger als ein paar Minuten in der Scheune verbracht hätte. Der Zweck dieses leicht zu widerlegenden Alibis muss gewesen sein, ihre Anwesenheit im Haus während des zweiten Mordes zu verduschen. Um kurz nach 11.15 Uhr rief Lizzie das Dienstmädchen Bridget in hysterischem Ton herbei. Maggie, komm runter, komm schnell runter. Vater ist tot, jemand ist reingekommen und hat ihn getötet. Die Nachbarin Adelaide Churchill kam, um Lizzie zu trösten. Nachdem Andrews grausam zugerichteter Körper im Sitzzimmer bedeckt worden war, machte Frau Churchill die zweite, schreckliche Entdeckung im zweiten Stock. Abbys Körper lag im Gästezimmer. Dieser Fund lieferte den entscheidenden Hinweis. Andrews Körper war noch warm, während Abbys Körper bereits kalt war. Dies deutete darauf hin, dass Abby mindestens 90 Minuten vor Andrew getötet worden war. Die Schlussfolgerung war unumgänglich. Der Täter hatte den ersten Mord begangen, die Waffe gereinigt oder versteckt und dann gewartet, für mindestens 1,5 Stunden, bis das zweite Opfer eintraf und zur Ruhe kam, um dann erneut zuzuschlagen. Dieser zeitlich versetzte Doppelmord erhöhte die Wahrscheinlichkeit eines im Haushalt lebenden Täters drastisch. Ganz kurz nochmal für die Timeline. Also zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr wurde Abby Borden ermordet. Dann um 11 Uhr ist Andrew Bourne zurückgekommen und hat sich aufs Sofa gelegt. Um kurz nach 11 wurde dann Andrew Bourne auch von der Axt erschlagen. Und dann um 11.15 Uhr ruft Lizzie nach Bridget, also dem Dienstmädchen, dass sie ihren Vater gefunden hat.
Mhm, okay.
So, die Ermittler konzentrieren sich schnell auf Lizzie. Bei ihrer Befragung gab sie seltsame und widersprüchliche Antworten. Die Ermittler fanden es merkwürdig, dass sie angeblich nichts über den Aufenthaltsort ihrer Stiefmutter wusste, nachdem diese um 9 Uhr in den oberen Stock gegangen war. Die Anklage stützte sich auf zwei wesentliche Indizien. Erstens war die Mordwaffe nicht auffindbar. Die Polizei fand lediglich einen Axtkopf, den sie als Teil der Tatwaffe vermuteten. Zweitens gab es die Aussage von Alice Russell, einer Freundin der Familie, die bezeugte, Lizzie habe am Sonntag nach den Morden, also Tage später, ein blaues Kleid in einem Küchenfeuer verbrannt, angeblich weil es mit alter Farbe verschmutzt war. Da Bridget Sullivan aussagte, Lizzie habe am Morgen des 4. August ein blaues Kleid getragen, war dieses Zeugnis ausreichend, um die Grand Jury zu überzeugen und Lizzie am 11. August 1892 zu verhaften. Der Prozess gegen Lizzie Borden begann 1893. Der Staatsanwalt Hosea Knowlton stand vor einer enormen Herausforderung, da der gesamte Fall auf Indizien aufgebaut war. Es gab keine Zeugen, kein Geständnis und keine eindeutige Tatwaffe. Also man hat ja nur den Axtkopf gefunden. Die Verteidigung nutzte diese Schwäche aggressiv. Sie stellten die entscheidende Frage. Wenn die Anklage behauptete, ein Axtkopf sei die Waffe gewesen, wo war dann der Griff, der angeblich abgebrochen war? Die Staatsanwaltschaft
Man hat das wahrscheinlich ja auch an den Wunden ja auch feststellen können, dass das durch eine Axt zugefügt worden war, oder?
Ja, schon. Aber man konnte quasi die eigentliche Tatwaffe so nicht finden. Man hat einen Axtkopf gefunden, da war aber kein Blut dran. Und der Stiel, der war nicht da. Und die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Statement eben behauptet, der Stiel wäre abgebrochen. Ja, aber wo ist der dann? Weil so... Wenn der Stiel quasi abgebrochen ist, dann könnte man sagen, Lizzie hat mit so einer Wut draufgeschlagen, dass der Stiel abgebrochen ist. Aber wo ist der Stiel?
Versteckt.
Ja. Und auf diese Fragen konnte die Staatsanwaltschaft keine Antwort liefern. Die Verteidigung argumentierte auch gegen das brennende Kleid. Ein schuldiger Mörder würde Beweise wahrscheinlich nicht so offen und sich beim Haus vernichten, wie Lizzie es angeblich getan hatte. Der Freispruch, der kurz darauf erfolgte, gilt heute als ein Sieg des viktorianischen Klassen- und Geschlechterbilds. Obwohl die Beweislage für viele Historiker heute überwältigend erscheint, wurde Lizzie freigesprochen, weil sie eine Lady war. Die damalige Gesellschaft tat sich sehr schwer damit, eine Frau aus ihrer Klasse eine so brutale, wahnsinnige Tat zuzutrauen. Sie wurde als zu zivilisiert erachtet, um ein solches Gemetzel angerichtet zu haben.
Ja, wenigstens hat es da einen Vorteil gegeben, eine Frau zu sein.
Du konntest mit der Axt einfach Leute erschlagen und wurdest freigesprochen.
Ja, weil eine Lady macht sowas nicht.
Aus heutiger Sicht, ja, wenn man nicht so sexistisch denkt, ist es ziemlich glasklar, dass Lizzie das getan hat.
Ja.
Vor allem, und jetzt komme ich noch dazu, zu dem, was ich vorher meinte, dass wir die Tat, also die Mordabfolge im Hinterkopf behalten, dass erst Abby getötet wurde und dann Andrew.
Ja.
Denn hat es einen Vermögenstransfer gegeben, wie ich gesagt habe, von einem der Häuser, in dem die Schwester gelebt hat, auf Abby, also die Frau, die Stiefmutter.
Ja, da hat die Schwester, hast du nicht gesagt, die Schwester von der Stiefmutter hat was bekommen?
Nein. Die Schwester von Lizzie, also Emma, hat in einem dieser Häuser gewohnt. Und Andrew hat einen Teil dieses Hauses auf die Stiefmutter übertragen.
Ah, okay, ja.
So, jetzt kommt's. Hätte Andrew zuerst und Abby danach sterben sollen, wäre ein Teil des Bordenvermögens auf Abbys Familie geflossen.
Mhm.
Da Abby aber zuerst stirbt, fällt ihr Nachlass automatisch Andrew zu und geht dann nach seinem Tod als Teil seines Vermögens vollständig an Lizzie und Emma über.
Clever.
Also, die Reihenfolge, in der die Opfer starben, sicherte also das gesamte Erbe für die Töchter Borden, was auf eine kalte und finanzielle Kalkulation hindeutete.
Was für ein Zufall.
Nach dem Freispruch. Trotz des Freispruchs blieb Lizzie Borden die Hauptverdächtige in den Augen der Öffentlichkeit und wurde von der Fall River Gesellschaft geächtet. Ihr Name wurde erneut in die Schlagzeilen gezogen, als ihr 1897 in Providence, Rhode Island, Ladendiebstahl vorgeworfen wurde. Unabhängig davon, ob diese Anschuldigung bewiesen war oder nicht, zeigt die Tatsache, dass die Presse diese Gerüchte gierig aufnahm, wie verzweifelt die Gesellschaft war, Anzeichen ihrer moralischen Verworrenheit oder psychologischen Probleme zu finden und so die moralische Verurteilung aufrechtzuerhalten, die das Gericht versäumt hatte. Sie lebte fortan mit ihrer Schwester Emma in einem wohlhabenderen Haus und nannte sich Lisbeth. Doch der häusliche Frieden währte nicht lange. 1905 zerbrach die Beziehung zu Emma nach einem Streit über eine Party, die Lizzie für eine Schauspielerin gegeben hatte. Emma zog aus dem Haus aus und die Schwestern sahen sich nie wieder. Lizzie starb im Jahr 1927, gefolgt von Emma, die nur 9 Tage später starb.
Da kriege ich eine Gänsehaut, das ist ja auch irgendwie gruselig.
Jetzt kommt der gruselige Part. Die Legende der Lizzie Borden lebt nicht nur in den Geschichtsbüchern weiter, sondern auch in den Mauern des Borden-Hauses in der Second Street. Es wurde nämlich in ein Bed and Breakfast umgewandelt und gilt heute als eines der bekanntesten Spukhäuser Amerikas.
Können wir da bitte hinfahren?
Können wir machen, gar kein Thema, weil du kannst da einfach ein Zimmer mieten und kannst da schlafen.
Ich will das machen.
Und vor allem sind da noch alle Originalmöbel drinnen vom damaligen Haus. Experten des Paranormalen vermuten, dass das Haus ein Residual Haunt ist. Das bedeutet, dass immense Tragödien und die emotionale Energie des Ortes haben sich so tief in die Struktur des Hauses eingebrannt, dass sie immer wieder abgespielt werden. Diese gespenstische Energie wird zusätzlich durch die ständige Pilgerfahrt von Touristen und Geisterjägern verstärkt, die ihre eigenen Erwartungen und Spekulationen in das Haus tragen. Und es gibt natürlich mehrere Geister, die da leben. Zum einen gibt es die Stiefmutter Abby. Besucher berichten am häufigsten über die Erscheinung von Abby Borden. Sie wird oft als ältere Frau im Flur des 2. Stocks oder direkt in dem Zimmer gesehen, in dem sie starb. Manchmal verwechseln Gäste sie mit einer Bediensteten, bis sie verschwindet, wenn man sich ihr nähert. Die beunruhigendste und spezifischste Aktivität wird Gästen zuteil, die in Abbys Todeszimmer übernachten. Sie fühlen, wie sich nachts die Bettlaken straffen, spüren ein leichtes Drücken auf die Brust und Beine, als würden unsichtbare Hände die Decken glätten. Dies wird als Abbys Geist interpretiert, der, wie es ihre Pflicht als Hausfrau war, akribisch den Stoff glättet und Ordnung schafft. Es ist, als würde sie ihre unvollendete Arbeit, ihre Rolle als gewissenhafte Hausherrin in der Ewigkeit fortsetzen. Aber Abby ist ja nicht alleine. Denn man sagt, oder paranormale Ermittler sagen, auch Lizzie selbst ist in diesem Haus. Auch die Präsenz der mutmaßlichen Mörderin Lizzie soll im Haus spürbar sein. Gäste, die im Nachbarzimmer von Lizzies ehemaligem Schlafzimmer übernachten, berichten regelmäßig vom subtilen, aber unverkennbaren Geräusch einer weinenden Frau, oft zur tiefsten Nachtzeit. Ob dies das Echo ihrer lebenslangen Isolation und Ächtung ist oder einfach ein residualer Schmerz, bleibt Spekulation. Die Frau des Gastgebers berichtet von einer besonders eindringlichen Erscheinung. Sie sah in den frühen Morgenstunden einen merkwürdigen Schatten im Hauptsalon, der sich langsam die große Treppe hinauf bewegte. Beschrieben als wie eine Person, kroch dieser Schatten langsam jede Stufe hinauf, bevor er in der Dunkelheit verschwand. Dies könnte die Verkörperung der Residualenergie der Mörderin selbst sein, die langsam die Treppe hinaufsteigt, um ihre Tat im 2. Stock zu vollenden oder um ihre Spuren zu beseitigen. Berichte über eine deutlich bedrohliche Präsenz in der Nähe von Lizzies Zimmer unterstreicht die dunkle, ungelöste Energie, die diesen Ort umgibt. Die Geschichte der Lizzie Borden ist das perfekte Beispiel für einen Fall, in dem das Gesetz der Gerechtigkeit im Wege stand. Lizzie Borden wurde von ihren Zeitgenossen freigesprochen, weil die Lücke in den Indizien beweisen und das vorherrschende Bild einer Lady zu groß waren. Doch die Geschichte hat sie verurteilt. Die Indizien, der finanzielle Vorteil durch die Reihenfolge der Morde und das unplausible Scheunenalibi, das verbrannte Kleid und die widersprüchlichen Aussagen deuten für viele auf ihre Schuld hin. Das Lizzie Borden House in der Second Street bleibt ein Schrein der True-Crime-Kultur. Es erinnert uns daran, dass selbst wenn das menschliche Gericht die Wahrheit nicht finden oder beweisen konnte, die Schrecken des 4. August 1892 in den Mauern des Hauses gefangen bleiben. Und so bleibt die Frage, die uns alle quält, bis heute unbeantwortet. War Lizzie Borden eine unschuldige Bürgerin, die Opfer tragischer Umstände wurde? Oder war sie eine kaltblütige Mörderin, die Axt nahm und ihrer Familie ein brutales Ende setzte?
Ich denke Zweiteres.
Ja, definitiv. Ganz ehrlich, definitiv.
Aber ja, also ich kannte den Fall tatsächlich.
Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du den nicht gekannt hättest.
Ja, doch. Also halt anders erzählt und so. Mir kam vor, da waren andere Details auch dabei. Aber ich habe das jetzt auch nicht mehr so genau im Kopf, also keine Ahnung. Der Name hat mir halt nichts mehr gesagt, aber den Fall an sich kannte ich. Und ja, voll spannend. Also ich denke, dass sie das war. Also ganz, ganz klar.
Also aus der heutigen Ermittlerperspektive, wenn man diese ganzen Stigmata, die es damals gab, ja weglässt. Dann war sie es eindeutig und wahrscheinlich hätte man mit den heutigen Mitteln von DNA und so weiter, hätte man den Fall easy cheesy schließen können.
Ja, klar. Ja. Ich finde, es war ein guter Auftakt für die zweite Staffel.
Findest du? Finde ich cool. Danke. Ja. Ja, wenn ihr mehr von uns sehen oder hören wollt, dann folgt uns auf TikTok und Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Kommentare zu unseren Fällen habt oder Beschwerden, dann schreibt uns. Schreibt uns Nachrichten oder kommentiert. Wir freuen uns und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Kill around.